Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Auch die allgemeine Wehrpflicht, selbst wenn sie denn vollumfänglich wäre, war ja nie geeignet, genau diese gesellschaftlichen Differenzen aufzulösen.
Es wird immer so getan, als könnte unter den gegebenen Bedingungen das soziale Jahr oder die allgemeine Dienstpflicht entkoppelt werden von der Frage, wie konstruieren wir eigentlich unsere Verteidigungsfähigkeit.
Für die Betroffenen ist eine allgemeine Dienstpflicht ja nichts weiter als eine Realsteuer.
Aber wir haben es nun mal zu tun in der modernen Zeit mit einer Überforderung des Individuums durch sich selbst.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Da ihr, wir, Sie ja alle hoffentlich gut in 2024 reingekommen sind, bleibt mir eigentlich nur übrig, euch allen zu wünschen, gut raus, gesund und erfolgreich rauszukommen, was im Übrigen regelmäßig sehr viel schwieriger ist als der gute Rutsch rein. Den schafft man meistens. Das ähnlich gute Rauskommen also ist etwas schwieriger. Deswegen wünsche ich Ihnen allen gut rauszukommen. Und weil unser heutiges Gespräch das erste des Jahres ist, schlage ich mir vor, dass wir nicht so über so profane Themen wie die Schuldenbremse oder die Wachstumsperspektive in der deutschen Wirtschaft reden, sondern über ein etwas hehres Thema, was gegenwärtig wieder Fahrt aufnimmt. Nämlich der Vorschlag eines allgemeinen Pflichtjahres für Männer und Frauen als Alternative zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Idee, die dahinter ist, auch Präsident Steinmeier hat das ja mal vorgeschlagen, ist, dass man ja hier bestimmte Probleme lösen könnte, nämlich der Individualisierung der Gesellschaft begegnen und dem chronischen Personalmangel bei der Bundeswehr, in der Pflege, der Flüchtlingshilfe und dem Umweltschutz also zu begegnen. Und außerdem würden dann die jungen Menschen ja also erste Lebenserfahrung in verschiedenen Bereichen sammeln können. In der Summe würde dies den doch schwindenden Zusammenhalt, so das zentrale Argument unserer heterogener werdenden Gesellschaft, begegnen. Was hältst du davon?
Ja, Bert, eine spannende Frage, die du dir zum Jahresauftakt vorgenommen hast oder uns vorgenommen hast. Ich möchte mich aber zunächst deinen Wünschen anschließen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie gut durch das Jahr kommen mögen. Und man muss ja auch immer auf das Gute vorbereitet sein. Vielleicht ist es ja besser, als wir oder ihr es erwarten. Das, was du ansprichst mit der allgemeinen Dienstpflicht, geht ja auf einen sehr generellen Zusammenhang ein, nämlich die Frage, ob in einer freien Gesellschaft als Basis marktwirtschaftlicher Ordnung etwas wie Gemeinsinn, wie Gemeinwohlorientierung entwickelt werden muss oder sich selbst entwickelt und jedenfalls das stärkt, was die Marktwirtschaft nur in Grenzen selbst mobilisieren kann. Sie mobilisiert es über den fairen Tausch. Der freiwillige faire Tausch ist ja ein Vorteilsgeschäft für beide Seiten und lebt ja auch davon, dass man den anderen nicht hinter die Fichte führt, sondern dass man vertragstreu ist, dass man das Versprechen der Leistung einhält. Ansonsten funktioniert unser System nicht. Also es gibt ja etwas, was ohnehin schon, wie soll ich sagen, ein kostenloses Gut ist, indem wir uns nämlich an die Vertragstreue unterwerfen und indem wir uns ordentlich aufstellen im Miteinander in den guten Sitten, wie man das auch nennt. Und die Frage ist in der Tat, brauchen Gesellschaften in ihrer heutigen Konstitution, in der Fragmentierung, den Widersprüchen in den verschiedenen Lebenssituationen, Stadt, Land, in den Städten, so etwas wie eine konstruierte Öffentlichkeit. Und so würde ich den allgemeinen Dienst für die Gesellschaft auch einordnen. Das geht ja immer wieder schnell in die Tonne, wird medial meistens etwas überrascht aufgenommen von allen Seiten. Die einen sagen, es ist ein Eingriff in die Freiheit des Individuums. Die anderen sagen, nicht zu Ende gedacht. Und jetzt kommt als Drittes hinzu, dass wir feststellen, mit einer freiwilligen Armee und
kann man keinen modernen Krieg
kommen wir nicht zurecht. Und wir binden auch nicht wirklich die Verantwortung eines jeden ein für die Sicherheitsstruktur des Landes. So, das ist diese Debatte. Ich finde die hochspannend. Und ich glaube, es ist aller Mühe wert, da intensiver drüber zu diskutieren. Das wäre auch dem Bundespräsidenten anzuraten, da vertieft einzusteigen, es nicht einmal aufzurufen. Denn es hängen in der Tat, wie eben angedeutet, ganz, ganz viele Fragen da. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir Öffentlichkeit konstruieren müssen. Als ein Raum, in dem wir freiwillig aufeinander Bezug nehmen, in dem wir verstehen, dass es halt auch Dinge gibt, die wir nicht kodifizieren können.
Ja gut, aber dieses allgemeine Pflicht ja ist ja nicht freiwillig, sondern ja obligatorisch.
Ja genau, es ist ja wie eine Art Erziehungsanstalt.
Ja, nicht? Ja, im Prinzip recht, und zwar für beiderlei Geschlechts. Da man
jetzt, das wäre hier neutral, das ist auch bei der, selbst wenn man jetzt eine Wehrpflicht wieder neu definiert, da gibt es ja auch wieder Aufleben von Vorschlägen, die es schon vor 20 Jahren gab. Beispielsweise hat Christoph Bertram jüngst darauf hingewiesen, dass es vor über 20 Jahren eine Weizsäcker-Kommission gegeben hat, die schon damals gesagt hat, das alte System trägt nicht, also wir definieren quasi die Wehrfähigkeit nach der Größe der Kohorte, die wir da einbeziehen können. Das ist nicht zielführend, aber eine völlige Freiwilligkeit funktioniert auch nicht. Wir müssen aber den Bedarf definieren, den wir eigentlich für diese Verteidigungsüberlegung der Bundeswehr benötigen und von daher das ableiten, wie viel wir da zusammenbinden. Und selbst da ist klar, das hat nichts mehr mit Männlein und Weiblein zu tun, sondern es ist ja auch zuletzt in der Bundeswehr ist auch schon so gewesen. Insofern klar. Aber es ist so ein bisschen gesellschaftliche Erziehungsanstalt. Es schließt vielleicht an, man kann sagen, vielleicht braucht man es dann auch gar nicht, weil wir ja die allgemeine Schulpflicht haben. Die Schulpflicht hat ja nicht nur die Funktion, den Menschen
die aber
Inhalte zu vermitteln.
Wohl versagt.
Ja, in vielen Teilen vielleicht. Inhalte zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch die soziale Beweglichkeit, die soziale Kompetenz mit hoch zu artikulieren und sagen, du bist nicht allein. Und deswegen ist ja bei uns auch Homeschooling nicht zulässig, sondern es wird ganz bewusst gesagt, die soziale Dimension des allgemeinen verpflichtenden Schulwesens geht rein. So, und jetzt kann man sagen, viele kommen aber ins Land als junge Menschen irgendwo dazwischen. Und insofern finde ich trotzdem, dass es der Mühe wert ist, aber der Anfangsbefund muss eigentlich näher beleuchtet werden. Wie bewerten wir die notwendige Öffentlichkeit, die wir brauchen, als freiwilliges Konstrukt oder als gelerntes Konstrukt auch im Miteinander? Das ist doch die eigentliche Frage, gerade um die es hier geht.
Das ist die eigentliche Frage, aber um eine Antwort, ob pro oder con, hast du dich ja bis jetzt.
Du merkst aber mein Heranrobben an das Positive.
Ja.
Ich glaube, wir müssen nur erst einmal genau diese Frage in den Raum stellen. Was ist eigentlich heute das Problem im öffentlichen Raum? Warum haben wir diese Zerklüftung, diese Fragmentierung der Lebensweisen? Ich meine, du kannst in Berlin von einem Stadtteil zum anderen gehen, hast schon unterschiedliche Lebensweisen. Zwischen Wilmersdorf und Neukölln klaffen tiefe Gräben der Lebensrealität und die werden auch nicht durch Wanderung in diesen Stadtteilen letztlich überwunden.
Ja.
Du hast sie zwischen Stadt und Land in extremer Form. Du siehst auch, dass bei uns ja Bewegungen, und das sind nicht nur bei uns, in vielen Gesellschaften Stadt-Land Spannungen auch kennzeichnen.
Richtig, aber jetzt spiele ich mal ein Advocatus Diaboli. Auch die allgemeine Wehrpflicht, selbst wenn sie denn vollumfänglich wäre, war ja nie geeignet, genau diese gesellschaftlichen Differenzen aufzulösen und aufzuheben.
Ja und nein. In dem Maße, in dem sie umfassend natürlich junge Menschen einbezogen hat, aus unterschiedlichsten sozialen Herkünften und regionalen und kulturellen Prägungen, hat sie auch etwas zusammengebracht, was sonst nicht zusammengekommen wäre. Das ist, wenn man so will, der große Vorteil einer allgemeinen Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht. Das setzt natürlich auch voraus, dass man dann gewisse Flexibilität mitbringt, wo man die denn leistet.
Ja.
Wenn man das in der Nachbarschaft tut, in der Kirchengemeinde, in der man ohnehin schon tätig ist.
Wenn man die Wahl hat.
Dann ist es natürlich relativ überschaubar. Dann ist dieses Argument jedenfalls nicht sehr stark. Gleichwohl bleibt dann aber der Hinweis, es gibt mehr als dich und die Markttransaktion, die du durchführst in dieser Gesellschaft. Nämlich es gibt auch einen gesellschaftlichen Konsens oder die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses, der letztlich auch bis hin zur Verfassungsrealität wirkt. Wir sehen es ja in anderen Gesellschaften auch. Wir haben schon mal über die USA diskutiert. Du kannst gleiche Diskussionen über China führen, wo es ein Sozialkapital in unserem Verständnis von gemeinsamen Sitten, akzeptierten Regeln jenseits von Verfassung und Gesetz eigentlich fast nicht.
Richtig.
Und ich glaube, das macht gerade in diesem Abgleich deutlich, wie groß die Herausforderungen sind. Und
da wäre dir eigentlich eine gewisse, sagen wir mal, Revitalisierung von Normen, Normbildung, Gemeinschaftsdienst.
Genau.
Ja, das Argument ist richtig, aber ich versuche jetzt mal ein Gegenargument zu bringen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Wir haben hier in mehreren Fällen, in mehreren Folgen darüber diskutiert, wie gravierend und gleichermaßen gravierend, wie verdrängt die Probleme sind, die aus unserer Bevölkerungsalterung resultieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein solches obligatorisches Jahr einführe, dann würden doch diese Probleme multipliziert. Das heißt also, ich würde doch letztlich, und deswegen bei Befragungen kommen immer sehr große Mehrheiten für etwas drauf. Warum? Ja. Weil die Masse der Befragten natürlich gerade davon betroffen sind. Deswegen kann man dann leicht sagen, ja, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Nur man müsste natürlich eigentlich die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Und für die Betroffenen ist eine allgemeine Dienste ist ja nichts weiter als eine Realsteuer, die zusätzlich auf die demografisch bedingten Lasten hinzukommt.
Mhm. So, und ja, aber nicht ohne Ertrag, ne? Also kann man so sehen. Ich meine, die demografisch bedingten Lasten hast du unweigerlich.
Nein, sie werden ja größer. Sie werden ja jetzt größer. Ich nehme ja einen Jahrgang zusätzlich aus dem Erwerbsleben raus.
Die Frage ist, ob das wirklich bei einer längeren Lebenserwartung das relevante Argument ist.
Nein, es bleibt dabei, ich nehme eine Kohorte ein Jahr aus dem Erwerbsleben raus. Und das erhöht natürlich zweifellos den demografischen Druck.
Dann hättest du aber auch sehr extrem für G8 sein müssen, anstatt G9, ne?
Aber wir reden ja jetzt...
Naja, aber ich will nur sagen, das sind ja immer ist ja richtig. Und die Themen stehen ja auch im Konflikt miteinander. Ja. Das darauf deutest du hin. Das will ich auch gar nicht leugnen. Nur da muss man im Grunde eine Abwägung vornehmen. Ist einem der gesellschaftliche Ertrag einer solchen Konstruktion, Unterstützung von Öffentlichkeit, von Bezüglichkeit, von Mitverantwortungskultur wichtig? Und ist das jetzt Antwort auf ein Desiderat, das wir in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität in besonderer, in stärkerer Weise hatten als in früheren Generationen? Würde ich sagen, dann überwiegt es das Argument. Das andere muss man halt entsprechend in den Blick nehmen. Klar, das ist unweigerlich so. Wenn ich in dem Arbeitsvolumen irgendwas drehe, habe ich ja an anderer Stelle ein Problem. Also muss ich das einordnen. Man kann aber auch fragen, ob dadurch nicht etwas entsteht an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Orientierungen, die im gesamten Erwerbsleben positiv werden. Natürlich geht es hier nicht um Ersatz von Arbeit. Das ist ja immer die Sorge, die viele haben. Nicht? Also billige Arbeit mit, was weiß ich, noch nicht mal Mindestlohn oder was wir bekommen. Und dann machen die Dienste hier und da. Aber darum geht es nicht, sondern das Argument ist letztlich eine Gemeinschaftsleistung, jenseits marktlicher Verpflichtungen, jenseits der sonstigen Überlegungen des Gesellschaftlichen. Und das muss man abwägen. Also insofern, ja, du hast recht, durchaus eine Konfliktlage. Aber man kommt dann halt auf so essentielle Fragen. Ich meine, wenn der Satz von Hannah Arendt stimmt, dass frei sein heißt, Menschen können das nur in Bezug aufeinander. Das heißt, das Erleben von Freiheit muss auch miteinander gelernt werden. Dann muss ich irgendwann vielleicht einmal so ein Pflichtjahr miterleben, um die Bezüglichkeit in allen Dimensionen des Lebens dann auch nochmal herzustellen. Also da stoßen sich unterschiedliche möglicherweise Normen, aber die Ausgangsfrage bleibt noch einmal,
aber das demografische Problem wird verschärft. Und es gibt ja auch ein Land, was eigentlich immer als Beispiel gebracht wird, wo ich auch meine Zweifel habe. In Schweden haben wir eine allgemeine Wehrpflicht in dem Sinne für Männer und Frauen, wo eine Musterung durchgeführt wird. Ja. Und dann wird nur ein ganz kleiner Teil davon, also es werden 4.000, werden dann ausgewählt, von denen werden 1.000 einbezogen. Mhm. Das ist dann die Umsetzung des sozialen Jahres, meines Erachtens zu massiven Verwerfungen führt.
Ja gut, die Frage ist, wie verbindet man das? Ne? Ja. Es wird immer so getan, als könnte unter den gegebenen Bedingungen das soziale Jahr oder dieses Pflichtjahr oder die allgemeine Dienstpflicht entkoppelt werden von der Frage, wie konstruieren wir eigentlich unsere Verteidigungsfähigkeit? Ja. Wie stellen wir die auf? Und jedenfalls muss man mal so feststellen, dass das mit der Freiwilligenarmee, sonst hätte auch Bundesverteidigungsminister Pistorius das Thema nicht angesprochen, gerade auch mit Verweis auf die schwedische Lösung. dass wir jedenfalls mehr tun müssen, als wir jetzt tun. Und die Verankerung dieses Verteidigungsthemas, sozusagen das quasi Auslagern an eine freiwilligen Armee, nicht funktioniert. Mhm. Jedenfalls nicht unter einer völlig veränderten Bedrohungslage. Und klar, dann kommt das Argument der Wehrgerechtigkeit. Ne? Ja. Wer kommt da alles mit ins Spiel und wer darf da nicht und wer da wer muss? Und aber die Frage ist vielleicht nicht die der Wehrgerechtigkeit, sondern auch, dass man einfach eine Kohorte breiter anspricht und letztlich Optionen öffnet für einen solchen allgemeinen Dienst. Und dann wäre auch die Mitwirkung in irgendeiner Weise im Bereich der Verteidigung halt auch eine Option. Und da, an der Nummer kommen wir nicht vorbei. Also du siehst, was du aufziehst heute als Thema, ist voll von Fallstricken und Konflikten. Aber es hilft ja nichts. Ich glaube, es ist trotzdem der Mühe wert, genau darüber vertieft nachzudenken. Ja, das ist genau der Punkt.
Aber deswegen habe ich mich ein bisschen da bemüht. Und ich bin dann zum Ergebnis gekommen, dass bei Berücksichtigung der Realität für mich die Nachteile in einer dramatisch alternden Gesellschaft überwiegen.
Ja, das kann man so sehen. Es ist ja die Frage, wie man das einbettet in alle möglichen Instrumente und in welchem Zeitläufen man das macht. Es können ja auch jetzt schon, man müsste mal dagegen halten, ob der Verlust wirklich so hoch ist. Ich meine, was wir halt verabsäumt haben, ist, unser Schulsystem wirklich effizienter aufzustellen. Andere
ja, aber
Länder,
wir haben es nun mal so, wie es ist. Und wir können das Pflichtjahr nur in dem Land einführen, wie wir es gegenwärtig haben, mit allen seinen Fehlern und Schwächen. Und ich würde dadurch sagen, die Probleme werden dadurch nicht gelöst, sondern verschärft. Das heißt, der intergenerative Umverteilungsdruck steigt massiv.
Wenn man es nur als Last sieht, ja. Das setzt aber voraus, dass die Wahrnehmung dieses Dienstes nicht in seinen sozialen Erträgen gesehen wird oder sich nicht dort spiegelt.
Das ist natürlich richtig. Aber in der Sozialpolitik sehen wir doch auch nur die, sagen wir mal, monetären Effekte. Und gerade du, ihr habt ja sehr viele Studien darüber gemacht.
Ja.
Auch ihr weist doch auf die ökonomischen Probleme dieser Alterung hin. Und hier wird die Alterung beschleunigt letztlich.
Aber
ich nehme einen
genauso,
Jahrgang raus.
Ja. Du kannst genauso auf die ökonomischen Probleme mangelnden Sozialkapitals, mangelnden Vertrauens und damit auch mangelnder Resilienz, das ist ja das, was Markus Brunnermeier auch zuletzt sehr deutlich adressiert in seinem Buch zur Resilienz, artikuliert. Das heißt, nochmal, es stehen zwei unterschiedliche Perspektiven hier im Raum und durchaus im Konflikt. Ja. Das kann man jetzt so bewerten, wie du es tust. Ja. Ich würde es nicht so eindeutig bewerten, weil ich glaube, dass der soziale Ertrag in der Stabilisierung der Gesellschaft und damit auch in der Erkenntnis, was alles getan werden muss, ebenso zu gewichten ist. Und dass wir ja etwas erleben, und da haben wir uns noch nicht vertieft drüber gesprochen, ich habe es zwar mehrfach sozusagen angeleuchtet, was sind denn die Verwerfungen? Wir haben doch das Problem, dass Globalisierung und Fernbeeinflussung die Menschen zunehmend jedenfalls, will nicht sagen abstößt, aber Fragen aufwirft. Was kann ich hier eigentlich noch tun in meinem öffentlichen Raum? Wie ist der eigentlich noch gesichert? Digitalisierung schafft auf der einen Seite enorme Möglichkeiten der Selbstermächtigung, aber auch der Überforderung. Jedenfalls in Gesellschaft. Wir erleben eine Individualisierung, du hattest es anfangs erwähnt, manchmal in Formen des Identitätsegoismus. Die eigene Identität ist wichtiger als alles andere. Das Buch von Fukuyama könnte man hier heranziehen, das es beschreibt. Und wir haben eine Komplexitätszunahme und einen Verlust an Eindeutigkeit. So, und in diesem Rahmen ist etwas, was, und das ist ja, will ja nicht sagen, dass hier die eierlegende Wollmilchsau vorliegt mit einem allgemeinen Dienst.
Aber jedenfalls wird so verkauft. Ja, egal.
Das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber ich finde, alleine die Debatte darüber würde uns auf diese Themen stoßen. Sie würde uns die Frage stellen, wie wollen wir denn diese Gesellschaft gemeinsam konstruieren? Und wir können es nicht nur, und das ist ja leider auch etwas, was wir erleben, mit immer neuen gesetzlichen und rechtlichen Verordnungen. Der Glaube einer Staatstechnologie, wie sie gerade in bestimmten politischen Kreisen vorherrscht, man müsste jetzt dann auf dieses Problem die nächste gesetzliche Antwort finden, lebt ja davon, dass man der Gesellschaft als Ganzes das nicht mehr zutraut, Lösungen zu erarbeiten. Mhm. In den lokalen Räumen. Wir stellen immer wieder fest, in den Caring Communities vor Ort, in den Zusammenhängen des konkreten Lebens findet das ganz, ganz anders statt. Gibt es diese Bezüge? Und das müssten wir eigentlich mobilisieren. Und deswegen bin ich erstmal auch deshalb für diese Debatte und auch für diese Idee, weil sie genau diese Frage auch herausfordert. Wer glaubt denn, dass er alles nur durch Gesetze regeln könnte? Der natürlich, dem würde ich hier sagen, das ist alles Unsinn, was du da erzählst. Ich kann das nur als starker Staat über Gesetze machen. Das ist übrigens interessanterweise immer die politische Linke, die ja den Staat aus ihrer historischen Genese
eher skeptisch sehen muss, die an dieser Stelle immer den Staat will.
Ja.
Bei Verteidigung und innerer Sicherheit will sie ihn nicht, aber hier, bei der Regulierung des täglichen Lebens.
Das ist natürlich auch interessant, es wird ja, also sagen wir mal, die allgemeine Dienstpflicht als Ersatz für die Wehrpflicht diskutiert.
Ja.
Das war ja die Einflussschneise und meines Erachtens falscher kann man die Debatte nicht führen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Es ist doch völlig klar, dass als Folge des technologischen Fortschritts wir über eine Berufsarmee von hochspezialisierten Kämpfern und Kämpferinnen im Übrigen auch, wo es das gibt, sind Frauen da auch tätig haben.
Mhm.
Und die Antwort darauf wäre dann auch beispielsweise eine europäische Berufsarmee. Das wäre für mich die Lösung dieses Problem. Und alle diese konkreten Fragen, die der Hintergrund dieser Revitalisierung der Wehrpflicht in einem anderen Gewande diskutiert, werden ja auch völlig ausgeblendet.
Das also ich gebe dir völlig recht, das ist die verkehrte Einflugschneise für die Debatte. Das stimmt dir völlig zu. Trotzdem haben wir hier auch ein Problem. Denn eines, trotz der Hochtechnisierung auch des Militärischen, was stellen wir denn fest? Der Krieg in der Ukraine ist ein eher konventioneller. Er wird mit Kanonen und Artillerie und Panzern geführt und halt nicht nur mit Cyberwar. Wenn das mit Cyberwar, müsste man ja nur alle die Leute, die Hacker in den entsprechenden Bunkern zusammensetzen, dann würden die da gegenseitig alles Mögliche versuchen. Jedenfalls bräuchte man das andere nicht. Man könnte die These wagen, dass die Investitionsentscheidung von Frau von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin war, das Cyberwar so stark aufzunehmen, vielleicht gar nicht richtig war. Vielleicht führen wir Kriege. Daran erinnert uns jedenfalls Putin mit seiner Aggression gegen die Ukraine in klassischem Maße führen. Und deswegen steht ja auch die Frage im Raum, müsste man nicht, das ist aber eine ganz andere Frage, für diesen Fall, für die Verteidigungsfähigkeit fragen, ob eine Freiwilligenarmee überhaupt noch funktioniert oder ob wir da nicht mit den Mengen überhaupt nicht zurechtkommen. Das ist aber eine ganz andere, eigentlich eine schlimme Frage, dass wir uns stellen müssen. Ändert aber nichts daran,
Das ist ja die Genese der gegenwärtigen Debatte.
So.
Ja, wir können zur Wehrpflicht nicht zurück, jetzt wenn wir machen Substitut, das ist die allgemeine Dienstpflicht, weil wir damit auch beispielsweise Überschwemmungen machen können, können wir alles lösen. Das ist in einem gewissen Sinne so eine eierlegende Wollmilchsau.
Und dagegen
wehre ich mich, weil ja generell die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Kosten ausgeblendet werden, die dieser Effekt hat. Und gerade eben in einer stark alternden Gesellschaft ist es meines Erachtens ein großes Problem, einen ganzen, und bei einer sich verlängernden Lebenserwartung, einen ganzen Jahrgang, sagen wir mal, gut qualifizierter Jugendlicher aus dem Erwerbsleben rauszunehmen.
Das ist ja
eine massive Realsteuer auf die Jungen.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn wir uns mal anschauen, was wir derzeit für Beteiligung haben. Im Jahr 2021 waren etwa 110.000 junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst, im Jugendfreiwilligendienst, im internationalen Jugendfreiwilligendienst und darunter waren 9.300 freiwillige Wehrdienstleistende. Also da kommen wir auf diese Zahl von 100.000. Ja. Jede Gesellschaft muss irgendwie damit zurechtkommen. Aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man das Argument der Alterung nicht in der Form sozusagen überdehnt, dass wir die in diese Argumentation uns schon gar nicht hineinbewegen. Und das ist ja der Wert unserer Debatte hier heute früh zum Jahresanfang 2024, genau mal so eine grundsätzliche Frage zu beleuchten. Und jedenfalls finde ich, dass das Ziel unseres Beitrags heute sein muss, dass Gesellschaft vielleicht mal mehr darüber diskutiert. Dass wir genau diese Frage aufrufen, in all ihren Untiefen, in all ihren Konflikten. Aber wir haben es nun mal zu tun in der modernen Zeit, in unserer Welt, mit einer Überforderung des Individuums durch sich selbst. Durch seine Möglichkeiten, durch die scheinbaren Optionen in der Welt der Freiheit, sich komplett selbst steuern zu können in digitalen Tools. Mhm. Und wir stellen fest, das führt zu einer Fehlperspektive, nämlich könnte der Eindruck entstehen, ich bräuchte Öffentlichkeit nicht, ich bräuchte Gesellschaft nicht. Ne? Wie Margaret Thatcher gesagt hat, there is no such thing as a society. Da ist aber so etwas wie eine Gesellschaft. Und wenn sie nicht da ist, schau dir Länder an, die es nicht haben. Wir hatten es erwähnt, dann haben wir ein Problem. Und darauf genau müssen wir achten.
In den Ländern, wo wir erste Ansätze zu einer Umsetzung haben, wie Schweden, sind die Effekte ja, also gesellschaftlich meines Erachtens, dysfunktional.
Ja, das ist aber jetzt wieder die Frage aus dem Wehrdienst heraus betrachtet.
Ja, das war ja letztlich der Hintergrund.
Ja. Genau. Naja, also wie gesagt, deswegen wäre ja das die erste wichtige Ableitung heute, dass wir das nicht über die Wehrpflichtdebatte einführen, richtig, sondern eine allgemeine Dienstpflicht, eine Frage. Und die muss ja auch nicht 12 Monate sein, das kann auch 6 Monate sein, wo man jedenfalls Optionen eröffnet, sich jenseits von erwerbswirtschaftlichen Gedanken in gesellschaftliche
Verantwortungsstrukturen einzubringen. Ja, aber es müsste natürlich obligatorisch sein.
Das wäre obligatorisch.
Ja.
Und dabei muss man halt auch über verschiedene Themen und Module nachdenken. Das ist alles ja auch ein Stück gemacht worden, als seinerzeit die Wehrpflicht aufgegeben wurde 2011. Und der Bundesfreiwilligendienst ist ja eine Ersatzleistung. Ja. Es ist dann nicht so schlecht geworden, wie man gedacht hat.
Aber auch nicht so gut, wie man erhofft hat.
Genau. Ja. So, und es schafft halt auch nicht diesen gesellschaftlichen Bezugsrahmen. Also das, glaube ich, ist die zentrale Botschaft. Redet über das Richtige und überlegt mal, ob da ein wichtiger Beitrag zu unserer Diagnose der Zeit liegen könnte.
Das ist ein gutes Schlusswort. Und wenn Sie mal eine Position ausdefiniert sich zu Gemüte führen wollen, darf ich Sie auf eine am Freitag erscheinende Chefökonom-Analyse im Handelsblatt hinweisen. Dort wird...
Ja, das tun wir gerne, das lesen wir auch gerne. Aber wenn hier schon Werbung heute zugelassen ist zum Jahresanfang einmalig,
darfst du auch
mein Buch Abschied von der Öffentlichkeit, erschienen im letzten Jahr im Herder Verlag, verweisen, das genau dazu die theoretischen Einordnungen vornimmt.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir und alles Gute für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.